Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Meilensteine der Schweizer Geschichte. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir bereits steht schon der Weltwoche Haushistoriker Professor Christoph Mörgeli. Wir befinden uns im Kanton Aargau in Effingen, einem kleinen, verschlafenen Dorf. Lieber Christoph, was ist hier in diesen ruhigen Gefilden genau der Meilenstein der Schweizer Geschichte?
Grüezi miteinander. Es ist tatsächlich ein früheres Bauerndorf, heute nicht mehr nur bäuerlich geprägt, Effingen im oberen Fricktal im Aargau. Und hinter uns ist das sogenannte Laurhaus, warum der Name Dorfstrasse 61 übrigens gelegen, warum Laurhaus. Hier hat über lange Zeit gewohnt Ernst Laur mit seiner Familie, und Ernst Laur war der bedeutendste Vertreter der schweizerischen Landwirtschaft, des Bauerntums über viele Jahrzehnte. Er hat gelebt zwischen 1871 und 1964.
Wenn du vielleicht bei der Jugend beginnst, wie ist Ernst Laur aufgewachsen? Was hat ihn in seiner Kindheit besonders geprägt?
Lustigerweise ist Ernst Laur ein Stadtbasler, und das ist ja der Inbegriff von Urbanität, eine Handelsstadt mit sehr wenig landwirtschaftlichen Gebieten. Aber er ist als Enkel eines zugewanderten Deutschen und einer Altbaslerin namens Meier geboren. Durch diese Altbasler Linie hatte dann auch Verwandtschaftsbeziehungen in den sogenannten Basler Teig, und seine Eltern, vor allem seine Mutter, waren auch das, was man das fromme Basel nennt, also ein sehr pietistisches Elternhaus, in dem er aufgewachsen ist. Ernst Laur hat dann das Untergymnasium besucht, bekam aber Schulschwierigkeiten, und der Vater riet ihm zu einer landwirtschaftlichen Lehre an der damaligen Landwirtschaftsschule Strickhof bei Zürich.
War das absehbar? Hat ihn das fasziniert oder war das eine Art Widerwillen?
Das hat ihn dann fasziniert. In der Schule hat er einfach gemerkt, dass dieses Büffeln von lateinischen Vokabeln und mathematischen Formeln ihm doch nicht so entspricht. Es drängte ihn in die Praxis. Und er hat tatsächlich diese Landwirtschaftslehre absolviert, hatte dann auch verschiedene Posten, auch verantwortungsvolle Posten als Landwirtschaftsverwalter in Gütern. Aber er wollte dann doch sich noch weiter ausbilden. Er hat an der ETH Zürich Agronomie studiert, ging noch weiter nach Leipzig, hat dort ein Doktorat in Philosophie gemacht. Dr. Phil ist er ebenfalls noch geworden, hat als Landwirtschaftslehrer in Bruck gearbeitet und kam dann in relativ jungen, aber doch schon einigermaßen erfahrenen Jahren ans Sekretariat des neu gegründeten Schweizerischen Bauernverbands. Dieser Verband ist 1897 gegründet worden, übrigens als letzten der großen schweizerischen Wirtschaftsverbände. Es gab schon den Handels- und Industrieverein, es gab den Schweizerischen Gewerkschaftsbund und es gab den Schweizerischen Gewerbeverband. Jetzt kamen also noch die organisierten Bauern hinzu, und 1898 ist Laur in dieses Sekretariat, das übrigens vom Bund subventioniert wurde, eingetreten.
Und was hat er da gemacht? Bei wem hat er da gelernt? Wie ging es dann weiter?
Er hat sich da sofort entfaltet, und er wollte die schweizerische Landwirtschaft auch auf wissenschaftliche Grundlagen stellen. Das heißt, er hat Statistiken erarbeitet, zunehmend auch mit Mitarbeitern zusammen, um dann eben im politischen Diskurs auch Argumente zu haben für die Sache der Landwirtschaft. Er hat immer stärker dieses Sekretariat auf- und ausgebaut, übrigens in Bruck weiterhin angesiedelt, denn er wohnte hier in Effingen und er wollte ausdrücklich nicht nach Bern, wo die übrigen Verbände waren, wo man auch näher an der Politik bleibt. Und wegen Effingen und wegen Ernst Laur ist das schweizerische Bauernsekretariat noch immer in Bruck ansässig.
Würdest du sagen, er war mehr Bauer, mehr Politiker, mehr Aktivist? Was war er eigentlich tatsächlich?
Aktiv Bauer war er natürlich dann nicht mehr. Dazu hat die Zeit nicht gereicht. Er hat zwar hier mit seiner Frau zusammen eine geborene Schaffner, eine Wirtstochter hier von Bruck und eben auch Effingen durchaus den Garten gepflegt und die Umgebung. Aber bäuerlich war er nicht mehr tätig, sondern eben wirklich wissenschaftlich und zunehmend eben auch politisch und ideologisch. Ernst Laur hat einerseits gemerkt, dass er die Landwirtschaft auf moderne Grundlagen stellen muss und dass sie ihren Platz finden muss in einer Industriegesellschaft. Er hat also diese Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft nicht grundsätzlich bekämpft, wollte aber natürlich, dass Bauernbetriebe überleben können. Ihm schwebte nicht der Großbetrieb vor, der Großgrundbesitz, sondern eben bäuerliche Familienexistenzen. Und um das zu gewährleisten, hat er beispielsweise eben auch die Betriebswirtschaftslehre auf dem Bauernhof sehr enorm gefördert. Er wollte, dass jeder Bauer erfolgreicher Unternehmer ist. Dasselbe gilt natürlich für die Bauernfrau, der auch eine sehr wichtige Funktion und Stellung zukommt. Also er hat das Kaufmännische durchaus, vielleicht das noch von Basel her, in die Bauernbetriebe eingeführt.
Der Bauernverband, der letzte Verband der grossen Wirtschaftsverbände, wie einflussreich war er oder war dieser Bauernverband? Wie schnell ging das, bis man einen gewissen Einfluss hatte in Bern?
Das ging bei Ernst Laur außerordentlich schnell. Er hat sofort mit seinem Verband, mit seinen auch Mitgliedern, und zu den Mitgliedern gehören nicht nur einfach Bauern als Einzelmitglieder, sondern auch die landwirtschaftlichen Organisationen, dann die bäuerlichen Kantonalverbände. Und mit dieser Kraft im Rücken hat er beispielsweise die Zollpolitik beeinflusst. Er wollte natürlich gewisse Schutzzölle zum Schutz der Landwirtschaft, der kleinräumigen Landwirtschaft, die wäre sonst eben angesichts des Wandels der landwirtschaftlichen Produktion erdrückt worden. Er hat das aber maßvoll gemacht, immer auch in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, die natürlich nicht unbedingt, wenn sie im Export tätig war, hohe Zölle wollte. Und so hat man eine Zollordnung im Jahr 1903 geschaffen, die im Grunde maßvoll war. Das hat seinen Einfluss weiter gesteigert. Und den größten Einfluss hat er vielleicht bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Denn da hat er praktisch die gesamte landwirtschaftliche, nahrungsmäßige Versorgung der Bevölkerung übernommen, als Verband gewissermaßen eine parastaatliche Tätigkeit. Das hat er auch sehr erfolgreich gemeistert.
Wie ging er vor? Wie konnte er sich in so kurzer Zeit so viel Einfluss sichern? Wie wurde er eigentlich so mächtig?
Er war eine ganz starke Persönlichkeit, er war ein glänzender Redner, ein überzeugender Redner, ein packender Redner. Er hat gut geschrieben, sehr früh auch wichtige Bücher, unter anderem auch Lehrbücher, eben seine landwirtschaftliche Betriebslehre zum Beispiel, aber dann zunehmend eben auch politisch Einfluss genommen und das Bauerntum auch auf eine ideologische Grundlage gestellt, also das Bauerntum im Lichte einer höheren Lebensauffassung, die Bauern dargestellt als einerseits Rückgrat des Staates, des Patriotismus, des gesunden Familiensinns, der christlichen Einstellung, das war ihm auch wichtig. Und so hat er eigentlich eine Ideologie des Bauerntums geschaffen, die eben einer Berufsgruppe, die sich an den Rand gedrängt sah in dieser Zeit, vor allem seit den 1880er Jahren, eine große Landwirtschaftskrise damals. Die Verkehrsmittel haben sich enorm verbessert, was natürlich auch für die heimische Produktion dann problematisch wurde. Die war nicht mehr wettbewerbsfähig. Aber in dieser Stimmung, in diesen Jahren, hat er dem Bauerntum, der Bauernsame, auch eben Selbstbewusstsein eingeflößt und ein ideologisches Rückgrat für die schweizerische Landwirtschaft geschaffen.
Was war das für eine Zeit? Ich meine, du hast den Ersten Weltkrieg angesprochen. Die Bauern, die Versorgung, die Lebensmittelversorgung der Schweiz, extrem wichtig, ja zentral. Wie wurden damals die Bauern angesehen? Was war das für eine Zeit vielleicht? Was war das Ansehen der Bauern damals unter Ernst Launer?
Im Ersten Weltkrieg war natürlich diese Landwirtschaft sehr wichtig und hat sich auch großes Ansehen erworben, denn es lag an dieser Landwirtschaft weitgehend die Bevölkerung zu ernähren. Das ist nie ganz gelungen, es war nie eine autarke Situation der Landesversorgung, es gab immer auch Importe, aber es wurde zunehmend wichtig und die Bauern haben natürlich in jenen Jahren auch wirtschaftlich einigermaßen gut gelebt. Es kam dann zu Spannungen natürlich mit der Arbeiterschaft, mit der Sozialdemokratie. Die hat den Bauern vorgeworfen, dass sie zu hohe Preise verlangen, dass es ihnen zu gut gehe im Vergleich zur Arbeiterschaft und so weiter. Und auch diese Spannungen dann zusammen mit der russischen Revolution, auch Ängsten vor einem Umsturz, hat das schweizerische Bauerntum dann noch näher ans Bürgertum gebracht. Und dieses Selbstbewusstsein hat sich dann sogar 1917 im Kanton Zürich und 1918 im Kanton Bern ausgebildet in der Gründung von Bauernparteien, in Bern Bauerngewerbe und Bürgerpartei. Also eine Wirtschaftspartei, aber auch eben eine ideologisch fundierte Partei, die sich jetzt neu zum alten Freisinn gesellte.
War das die Idee, die Ideologie vielleicht auch von Ernst Launer, war das seine Vision für die Schweiz?
Ernst Laur war sein Name und es war seine Vision insofern, als er einerseits versuchen musste, verschiedene Richtungen der Landwirtschaft unter einen Hut zu bringen. Wir dürfen nicht vergessen, da gibt es die verschiedenen Sprachregionen, die verschiedenen Konfessionen und aber eben auch die verschiedenen parteipolitischen Herkunftsorte dieser Bauern. Die einen kamen aus dem Freisinn, andere wieder waren katholisch-konservativ oder eher demokratisch und so weiter. Und mit dieser neuen Kraft, die er eigentlich begrüßt hatte, hat auch eine gewisse Skepsis gehabt, ob das dann nicht zu einer Spaltung führen könnte. Aber letztlich hat er doch die neue Bauernpartei als Chance empfunden, auch politisch nochmal den Druck zu erhöhen in Bern.
Wer waren seine Gegner?
Er hatte natürlich wirklich Gegner, denn es war nicht allen recht, dass die Landwirtschaft so stark wurde. Er war ja selber nie politisch tätig in dem Sinn, dass er ein Amt hatte. Er war nie National- oder Ständerat, aber er war wissenschaftlich tätig und das war auch ein ganz wichtiges Standbein. Er war nämlich zuerst Privatdozent und dann sogar ordentlicher Professor an der ETH für bäuerliche Betriebswirtschaftslehre und hat hier eine ganze Generation oder Generationen von Agronomen ausgebildet, auch späteren Bauernpolitikern dann. Und seine Gegner waren natürlich vielfach die Linken, die ihn auch verspottet haben als Bauerngeneral oder Bauernheiland. Er hatte so einen wallenden Bart und da lag das vielleicht nahe. Und man hat ihn auch bekämpft, zum Teil natürlich von der Industrie her, weil diese Zölle natürlich nicht allen geschmeckt haben.
Wo war er angreifbar? Was hat er vielleicht weniger gut gemacht?
Das ist noch schwer. Er hat wirklich keine großen Fehler gemacht in seinen ersten Jahrzehnten. Sein Einfluss war gewaltig, vor allem in der Zeit des Ersten Weltkriegs, nahm vielleicht dann etwas ab mit der Landwirtschaftskrise der 1930er Jahre, die aber dann vor allem eben auch eine Weltwirtschaftskrise war. Aber auch da ist es vielen Bauern nicht gut gegangen, vor allem vielen Kleinbauern. Aber der Bauernverband war nie ein Verband der Großbauern, sondern hat immer auch andere vertreten und eben auch die Kleinexistenzen berücksichtigt. Das war dann auch entsprechend organisiert, mit einem Vorstand, mit einer großen Kammer und so weiter, einer Landwirtschaftskammer, die da bestimmt hat, mit ausgewählten Persönlichkeiten. Aber dieser Bauernverband war wirklich enorm mächtig und einflussreich und die Stellung von Ernst Laur fast unangreifbar. Später hat dann eine neue Generation von Agronomen und Landwirtschaftspolitikern das Ruder etwas übernommen. Da könnte man den Namen zum Beispiel von Friedrich Traugott Wahlen nennen, den Vater der Anbauschlacht im Zweiten Weltkrieg.
Ging das dann so erfolgreich weiter bis in die Gegenwart eigentlich? Der Bauernverband ist ja wenn man die Zeitung liest, nach wie vor unglaublich einflussreich. Wenn man eben die Zeitung liest, fast zu einflussreich in Bern. Wie ging das weiter mit dem Bund, mit dem Bauernverband?
Ich glaube, der Einfluss von heute oder überhaupt der Nachlaurzeit ist nicht zu vergleichen mit dem damaligen Einfluss. Der war schon sehr, sehr viel größer. Also das hat abgenommen. Man kennt heute auch kaum mehr den Namen des Präsidenten. Entschuldigung, des Direktors des Bauernverbandes, des Präsidenten, der ist doch immerhin recht geläufig. Das ist Markus Ritter, das weiß fast jedes Kind. Aber ich meine, der Bauernverband insgesamt hat schon nicht mehr die gleiche Einflussmöglichkeit. Das hängt natürlich auch zusammen, dass die Landwirtschaft generell zurückgegangen ist. Und das war schon Ernst Laur klar, dass die Existenzen tendenziell zurückgehen, dass er die also nicht halten kann. Mhm. Aber ideologisch hat er wirklich das Bauerntum geprägt, auch noch in den Zweiten Weltkrieg hinein. Es gab zum Beispiel an der Schweizerischen Landesausstellung eine integrierte landwirtschaftliche Ausstellung und dafür hat Ernst Laur die gängige Formel geprägt: Schweizer Art ist Bauernart.
Wie dachte er über die Städter?
Er dachte über die Städter doch einigermaßen distanziert. Auch zu Basel hatte er ein distanziertes Verhältnis, obwohl er immer stadtbaslerisch gesprochen hat. Er hat gesagt, das ist ein Gebiet von viel Geld, aber wenig Land, wenig Grün, wenig Anbaufläche. Also er ist da nicht richtig warm geworden. Gefallen hat es ihm beispielsweise hier in Effingen in landwirtschaftlicher Umgebung. Und da hat er dann auch voll wirken und seine Wirkung entfalten können.
War damals dieser Stadt-Land-Graben, war das ein Thema? Hat man sich da bekämpft, missverstanden? Wie war das damals zu seiner Zeit?
Das war durchaus ein Graben Stadt-Land. Das war ein Graben im Generalstreik natürlich. Das war ein Graben zur Sozialdemokratie, eindeutig. Und dieser Stadt-Land-Graben konnte dann etwas zugeschüttet werden, vor allem im Zweiten Weltkrieg, weil die Stadt gemerkt hat, wie wichtig das Land ist. Und es sind dann auch sehr viele Städter hinausgegangen aufs Land und haben geholfen, die Ernte einzuholen und so weiter. Also da gab es doch ein Miteinander, da gab es eine Solidarität im Zweiten Weltkrieg. Und da hat sicher Ernst Laur etliches beigetragen.
Was würdest du sagen, was ist das größte Missverständnis, wenn es um die Landbevölkerung geht?
Das größte Missverständnis ist vielleicht, dass man da hinter dem Mond ist, dass man nicht auf der Höhe der Zeit ist, dass man auch politisch etwas zurückgeblieben ist. Ich meine, die Schweiz verdankt im Wesentlichen dem, was sie heute ist, eher der Landbevölkerung als der Stadtbevölkerung. Also was der Wohlstand oder die gesamte Einstellung zur Politik betrifft, so haben die Bauern sicher massiv beigetragen, auch eben mit ihrem politischen Verhalten, das ja doch eher konservativ ist. Aber im Stadt-Land-Konflikt würde ich jetzt persönlich im Zweifelsfall immer fürs Land votieren, denn das Land ist auch immer etwas mehr zur Schweiz gestanden als die Stadt, die auch in der Geschichte dann immer wieder schneller bereit war, mit anderen Mächten Gemeinsamkeiten zu hecheln.
Das gängigste Klischee oder der gängigste Vorwurf über die Bauern, über die Landbevölkerung ist ja der Protektionismus. Die Subventionen, die werden gefüttert mit Geld und noch mehr Geld. Was würde Ernst Laur dem entgegenhalten? Was sind da die stärksten Argumente vielleicht, wenn man das revidieren möchte?
Ernst Laur hat natürlich gesehen, wie auch andere einsichtige Politiker, dass man die schweizerische Landwirtschaft nicht einfach dem freien Markt überlassen kann. Sonst ist sie nicht mehr vorhanden und man hat sie nicht, wenn man sie braucht, nämlich in Not- und Krisenzeiten. Darum haben wir heute auch die Fruchtfolgeflächen. Wir schauen also zu, dass trotz enormer Bautätigkeit immer noch das Landwirtschaftsland einigermaßen intakt bleibt. Dieses System von Zöllen, von Subventionen, heute auch von Direktzahlungen, ist natürlich ein komplexes System und sehr austariert, immer wieder massiv umkämpft. Aber es ist noch immer, würde ich meinen, von Grundgedanken von Ernst Laur geprägt. Er hat auch noch gedanklich das Landwirtschaftsgesetz von 1952 geprägt. Er war dann nach dem Krieg auch in europäischen Organisationen. Man darf nicht vergessen, seine Ausstrahlung, auch die seiner Lehrbücher, war international. Er ist vor allem auch in Osteuropa, in diesen großen Landwirtschaftsländern, sehr gut gelesen und auch empfangen worden. Er hat selber hier ausländische Bauernführer empfangen, auch Politiker in Effingen und anderswo. Also er war eine international bekannte Koryphäe und hat nicht weniger als 6 Ehrendoktorate bekommen.
Was ist seine unter dem Strich größte Lebensleistung?
Ich meine, seine größte Lebensleistung ist, dass es ihm gelungen ist, die schweizerische Bauernschaft dauernd zu organisieren, sie als Pressure Group, also als auch Druckmittelorganisation zu installieren und eben aufgrund von sachlich richtigen, faktischen, wissenschaftlichen Grundlagen Argumente zu liefern für seine Landwirtschaftspolitik. Was vielleicht etwas in den Hintergrund getreten ist, ist seine etwas überhöhte Agrarromantik, seine Bauerntumsideologie. Er war übrigens auch ein Verfechter des Trachtenwesens und so weiter. Ein Sohn hat den großen Aufwand betrieben, das Schweizerische Heimatwerk aufzubauen. Ein anderer Sohn wurde ein bedeutender Archäologe, hat gegraben da in Vindonissa und in Aventicum. Er hatte 4 Kinder zusammen. Übrigens ist diese Familie Laur und ihr angeblicher Absturz in einem Buch noch nicht vor allzu langer Zeit von Franziska Laur beschrieben worden, wie natürlich dieser Urgroßvater doch die Familie beherrscht hat. Nicht im unsympathischen Sinn, es sind hier auch rauschende Feste abgehalten worden, aber es war nicht ganz einfach für die Söhne und die Enkel, in diese Fußstapfen zu treten.
Wie hat dieser Mann diesen Verband geeint, zusammengehalten, organisiert? Was waren da vielleicht seine Führungsprinzipien?
Er hat natürlich straff geführt, er war der Chef, er hatte aber auch einen Präsidenten, dem er letztlich zu gehorchen hatte. Nur kann man davon ausgehen, dass er als Profi, als berufsmäßiger Bauernorganisator, Bauernadministrator oder Bauernfunktionär natürlich kenntnismäßig immer einen Vorsprung hatte. Aber es waren meistens Politiker im Parlament, die den Bauernverband präsidiert haben, während er den Laden in Bruck zusammengehalten hat und ihn natürlich wirklich straff geführt hat. Er hat alles aufs gemeinsame Ziel ausgerichtet und an Bauernversammlungen war er natürlich ein gern gesehener Redner mit kräftiger Stimme. Er hat übrigens auch sich in Männerchören betätigt und war ein gewaltiger Sänger.
Wie steht es heute um den Bauernverband? Ist da noch, durchweht ihn noch ein Wind von Ernst Laur oder ist da völlig nichts mehr zu spüren?
Ich meine, im Bauernverband ist der Name Ernst Laur durchaus noch bekannt, auch an der ETH übrigens, wo eine Büste steht. Aber dass man nach seinen Prinzipien jetzt heute noch führen kann, das ist nicht der Fall. Da hat sich natürlich die Zeit geändert und auch das Lobbying muss heute anders betrieben werden. Wir sind nicht mehr in der Zeit, in welcher der Direktor des Bauernverbandes als 8. Bundesrat bezeichnet wird, wie das noch zu Zeiten von Ernst Laur der Fall war.
Wie kann dieses, oder vielleicht, du hast über das Missverständnis der Landbevölkerung, der Bauern gesprochen. Was ist vielleicht in der heutigen Zeit, was ist das Geniale der Bauern? Warum brauchst du die Bauern unbedingt? Warum sind die unabdingbar für eine Gesellschaft wie die Schweiz?
Ich meine, der große Vorteil der Bauern ist, dass sie eigentlich alles können. Ich habe das immer wieder gemerkt, auch im Militärdienst, wenn man einem Bauern einen Auftrag gibt, sei das eben irgendetwas zu konstruieren, sei das etwas zu organisieren, die können es einfach, es sind Generalisten. Darum sind auch Bauernkinder oder Bauern im Nebenamt sehr gerne gesehen in Industriebetrieben natürlich, in der übrigen Wirtschaft. Also sie sind vielseitig, sie sind einsatzbereit und wissen natürlich, was Arbeit heißt. Und das ist ein großer Vorteil auch für die übrige Wirtschaft. Und im Übrigen sind wir natürlich alles Nachkommen von Bauern in irgendeiner Weise. Das ist selbstverständlich. Früher hat ja praktisch jeder auch als Bauer gearbeitet und sich damit die Lebensgrundlagen erarbeitet. In meinem Fall zum Beispiel waren beide Großeltern Kleinbauern.
Letzte Frage vielleicht, was haben wir, was muss man über Ernst Lauer wissen, den Bauernverband, was ist da der Kern, um was geht es, was ist der Meilenstein der Schweizer Geschichte?
Der Meilenstein ist die glänzende Organisation der schweizerischen Landwirtschaft nach einer wirklich großen und schweren Krise der 1880er Jahre. Es ist gelungen, in Bruck einen schlagkräftigen Verband aufzuziehen, der eben landesweit über alle Sprachen, über alle Parteien und Konfessionen hinweg die Sache der Bauern massiv, klar, deutlich und erfolgreich vertreten hat, vor allem auf Bundesebene in Bern.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für diese wirklich hochinteressanten, vielen, dichten Ausführungen. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial mit Meilensteinen der Schweizer Geschichte. Ein schönes Wochenende.